So, sehr schön. Es ist immer gut, eine Mutter und eine Ehefrau im Publikum zu haben. Und meine Mutter hat mich gleich eben erstmal darauf hingewiesen, dass es keine Städte sind, die Jesus für uns bereitet hat, sondern Städte. Ja? Also, falls irgendjemand hier an Städtebau dachte, das verkündige ich nicht. Ja? Und eine Frage ist eben schon aufgekommen. Das klingt ja alles ziemlich, wenn ich sage, sie waren jetzt physisch getrennt und werden wieder physisch vereint. Ja, was ist denn das dann für ein Himmel? Ist das so richtig mit richtigen Körpern? Also ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht noch in der Fragezeit aufkommt, aber ich glaube, der Himmel, diese Stätte, die Jesus für uns bereitet, ist dann auch der neue Himmel und die neue Erde. Und das wird ziemlich irdisch sein. Ja, also dass wir irgendwo auf einer Wolke schweben mit einer Harfe in der Hand, das glaube ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was es so alles auf dieser Erde in dieser neuen Welt geben wird, aber ich glaube, über die Kirchengeschichte hinweg ist es alles ziemlich spiritualisiert worden und ich glaube, wir werden überrascht sein, wie irdisch der Himmel sein wird. Und also ich will hier keine Ketzerei in Bewegung setzen, aber gut. Ja, wenn ich dafür nicht gelünscht werde, dann sage ich es einfach mal so. Gut, also dann fassen wir nochmal alle Punkte zusammen. Wir haben also jetzt hier die Problematik, Jesus verlässt seine Jünger. Ja, er sagt ihnen, ich nehme Abschied, ich kehre zurück zum Vater, ich werde eins sein mit dem Vater und ich werde euch verlassen. In meiner Abwesenheit wird ihr bestimmt sein, eure Beziehungen werden bestimmt sein von einer Liebe, die Liebe zwischen Vater und Sohn reflektiert. Und dann haben wir gesehen, dass er jetzt etwas vorbereitet, damit in Zukunft die Jünger wieder bei ihm sein können. Das sind dann also diese Städte, die er für sie bereitet. Am Ende von Vers 4 sagt er dann, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Aber jetzt kommt der nächste Jünger, der sich hier zu Wort meldet, ganz verdattert und sagt, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir dann den Weg wissen? Wenn wir nicht einmal wissen, wo du überhaupt hingehst, ja, das haben sie immer noch nicht verstanden, woher sollen wir dann überhaupt den Weg wissen? Jesus antwortet ihnen und sagt, ich selbst bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Natürlich wissen sie, wo er hingeht. Aber vieles, wie wir in dem ganzen Evangelium sehen, immer wieder. Er redet irgendwo in einer Sprache, die für sie schwer zu verstehen ist. Und vielleicht erst später, als es alles aufgeschrieben wurde, konnten Menschen das wirklich verstehen. Wir nehmen ihnen das also nicht übel. Aber die Hauptfrage, die also jetzt hier der Thomas dem Jesus stellt, ist über den Weg. Und somit sage ich einmal, ist diese Bemerkung, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das dreht sich eigentlich hier um den Weg. Er beantwortet die Frage des Weges. Aber weil Jesus eben die Wahrheit ist, weil er die Offenbarung Gottes ist, deshalb ist er auch der Weg zu Gott. Weil er selbst derjenige ist, der von Gott, dem Vater, das Leben bekommen hat, ist er der Weg zum Vater, weil er so auch seinen Jüngern, seinen Nachfolgern das Leben geben kann, was nötig ist, um zu Gott, dem Vater, zu kommen. Dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, bringt ihm größte Herrlichkeit, Verherrlichung, denn der Mensch ist einzig und allein von Jesus Christus abhängig. An Jesus Christus kommt niemand vorbei. Wir brauchen Jesus Christus, der uns vorangegangen ist, um zu dem Vater zu finden. Er ist die einzige Brücke zum Vater. Die Tatsache, dass er zum Vater geht, bringt ja nicht nur den Weg in den Himmel mit sich, sondern auch jetzt schon den Weg zum göttlichen Leben. Und das ist etwas, was Jesus jetzt in den noch folgenden Versen uns beschreiben muss. Wie denn nicht nur das zukünftige dieses Auferstehungsleben am letzten Tage vorbereitet wird, dadurch, dass er zum Vater gegangen ist, sondern das neue Leben, was er uns jetzt schon hier verheißen hat. Auch das, der Weg in dieses Leben hinein, ist Jesus Christus selbst. Er ist also der Weg zum neuen Leben in der geistlichen Gegenwart des Vaters. Und so kommen wir zum Punkt Nummer 7. Weil Jesus mit dem Vater eins ist, können die Jünger den Vater durch ihn kennen. Nicht nur ist, weil Jesus jetzt vereint ist mit dem Vater, weil er den Weg selbst gegangen ist, durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Und jetzt eins ist mit dem Vater, nicht nur deshalb ist er nicht nur der Weg zum Vater, sondern deshalb können sie auch den Vater kennen. Denn er sagt jetzt hier in Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Seitdem sie Jesus begleitet haben, haben sie ihn immer besser kennengelernt. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Aber jetzt, wo sie ihn kennen, kennen sie eigentlich somit auch den Vater. Denn in Jesus hat sich der Himmel geöffnet. In Jesus haben seine Jünger Gott gesehen, in Jesus Christus. Wie wir auch schon im Prolog lesen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und am Anfang des Briefes, des Evangeliums lesen wir, das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Derjenige, der bei Gott war, derjenige, der selbst Gott war, das Wort hat hier auf Erden gelebt und hat uns den Vater offenbart. Sie hätten also schon das ganze Leben, ja, eigentlich Gott, den Vater, durch Jesus Christus gekannt. Zu einem gewissen Grade kannten die Jünger Jesus. Sie haben seine großen Werke, seine Herrlichkeit gesehen und somit hatte sich Jesus ihnen tatsächlich offenbart und den Himmel ihnen geöffnet. Aber das war ihnen jetzt immer noch nicht voll und ganz bewusst. Die Liebe des Vaters, die Gnade des Vaters, die Güte, die Wahrheit des Vaters, all das hat sich in Jesus Christus offenbart. Und jetzt, wo der Sohn wieder beim Vater ist, jetzt, wo er wieder vereint ist, können wir weiterhin durch Jesus Christus den Vater kennen. Wer den Sohn kennt, der kennt den Vater. Aber was Philippus hier wollte, ist eher eigentlich solch eine Offenbarung Gottes, wie auch Mose sie sich im Alten Testament gewünscht hatte. Eine Offenbarung von Angesicht zu Angesicht Gott zu sehen. Aber gerade das hatte sich ja eigentlich auch jetzt schon in Jesus Christus offenbart. Wir kommen dann zu Punkt Nummer 8. Ja, wir lassen jetzt vielleicht einige Sachen auch hier. Weil Jesus also jetzt eins ist mit dem Vater, ist er der Weg zum Vater. Weil er jetzt schon immer eins war mit dem Vater und jetzt auch weiterhin eins ist mit dem Vater, können sie ihn erkennen. Und jetzt als nächstes, es war aus seiner Verbundenheit mit dem himmlischen Vater heraus, dass Jesus hier auf Erden in Wort und Tat gewirkt hat. Ja? Einer der Tatsachen, warum sie Gott in Jesus Christus, Gott den Vater in Gott dem Sohn Jesus Christus erkennen konnten, war, weil ja all die Werke, all das, was Jesus hier auf Erden verbracht hatte, das, was er gesagt hatte, das, was er verbracht hatte, das hatte er durch seine Verbundenheit zum Vater vollbracht. Denn wir lesen jetzt hier in Kapitel 14, Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Also nicht nur in Zukunft werde ich im Vater sein, mit ihm verbunden sein, sondern auch schon hier auf Erden war ich mit dem Vater verbunden. Die Worte, die ich zu euch redete, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Es ist Gott, der am Wirken durch Jesus Christus ist. Es ist Gott, der Vater, der durch Gott, den Sohn Jesus Christus, spricht. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Hier kommen wir also jetzt zu einer ganz neuen Ebene dessen, was es bedeutet zu glauben. Wenn wir sagen, dass wir an Jesus Christus glauben, so ist es der Glaube an die innigste Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja? Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Glaube bedeutet, an dieses Einssein zwischen Vater und Sohn zu glauben und das zu realisieren und das umzusetzen, auch auf mein eigenes Leben, wie wir gleich sehen werden. was Jesus hier bewirkt hat, das hat er durch den Vater bewirkt und gesagt. Und was ist an der Bemerkung so bedeutend? Das sehen wir, wenn wir jetzt zum Punkt Nummer 9 kommen. Denn wir kommen jetzt wieder auf uns zu sprechen, in dieser Abwesenheit des Sohnes, weil er zum Vater gegangen ist, wie soll es dann mit den Jüngern weitergehen? Und genauso wie Jesus jetzt gesagt hatte, dass der Vater sich offenbart hatte in dem Sohn, weil er in ihm gewirkt hatte, so wird jetzt auch Gott in uns wirken. Punkt Nummer 9. Es wird aus ihrer Verbundenheit mit dem himmlischen Sohn heraus sein, dass die Jünger hier auf Erden noch größere Taten wirken werden. Es hätte wahrscheinlich Taten sein sollen. Ja, noch größere Taten wirken werden. Genauso wie der Vater im Sohn gewirkt hat, so wirkt Jesus jetzt auch in uns. Da lesen wir hier in Vers 12 und 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Auch hier wieder also die Aufforderung zum Glauben. Glaubt, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Glaubt, dass ihr in mir seid. Und ich werde die Werke auch tun und ihr werdet die Werke auch tun, die ich tue. Und ihr werdet noch Größeres tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus macht jetzt hier eine absolut radikale Bemerkung, die er in dem Rest dieser Abschiedsrede dann weiter verfolgen und ausführen wird. Genauso wie es einen engen Zusammenhang zwischen Jesu Werken und seiner Verbundenheit mit dem Vater gibt, so gibt es auch einen engen Zusammenhang zwischen unseren Werken und unserem Glauben an Jesus Christus. Genauso wie Jesus seine Werke aus der Verbundenheit zum Vater heraus vollbracht hat, werden auch wir diese Werke tun aus unserer Verbundenheit zu Jesus Christus heraus. Diese Verbundenheit besteht in unserem Glauben an, und wenn wir es wortlich übersetzen wollen, unserem Glauben in Jesus Christus. Ja, eis Jesus Christus. In den Worten über den Weihstock in Johannes 15 wird dieser Punkt dann auch noch weiter ausgeführt. Ja, in diesem zweiten Teil der Abschiedsrede wird genau das, was jetzt Jesus, worauf wir hier zu sprechen kommen, weiter beschrieben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Es ist unsere Verbundenheit mit Jesus Christus, die uns Frucht bringen lässt. Genauso wie Jesu Verbundenheit mit dem Vater, dass er im Vater war und der Vater in ihm Frucht in seinem Leben bewirkt hat. Tatsache ist, bei all diesen bekommen nicht wir die Ehre, sondern Jesus Christus, der in uns wirkt. Genauso wie der Vater verherrlicht wurde durch die Werke und Worte, die Jesus in Verbundenheit zu ihm getan hat, so wird jetzt auch Jesus verherrlicht durch die Werke und Worte, die wir vollbringen in unserer Verbundenheit zu Jesus Christus. Und deshalb ist es vielleicht der Grund, warum Jesus hier sagt, ihr werdet größere Werke tun als diese. Ich meine, Tote aufzuerwecken? Werden wir größere Werke tun als Jesus? Das ist etwas, was er in der Verbundenheit zu Gott, dem Vater, getan hat. Nun, größere Werke vielleicht insofern, dass das Ziel, die Verherrlichung des Vaters, damit noch großartiger erreicht wird. Ja? Denn denken wir, wenn alle Jünger, alle Nachfolger, alle diejenigen, die durch Jesus Christus zum Glauben kommen, wenn die jetzt ausgerüstet dadurch, dass Jesus in der Gegenwart des Vaters ist, ausgerüstet dadurch, dass Jesus ihre Anliegen vor Gott, den Vater, bringt, ausgerüstet von Jesus Christus, der dafür sorgt, dass das, was sie an Frucht bringen wollen, auch wirklich erreicht wird. Wie viel mehr und großartiger ist dann die Ehre, die Gott der Vater durch den Sohn bekommt. Deshalb werden wir größere Werke tun. Die Gemeinde Jesu Christi wird noch größere Werke tun, weil die Verherrlichung noch größer wird. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Es ist erstaunlich jetzt, So wie wir vorhin bei der Auferstehung des Lazarus gesehen haben, Martha hat gesagt, was auch immer du, Jesus, den Gott, den Vater bitten wirst, das wird er dir geben. Das war ihre Gewissheit. Ja? Und jetzt sind es wir, die wir den Vater bitten. Und es ist die Gewissheit, dass wir Frucht bringen werden. Wir sehen also hier, es ist unglaublich, was sich jetzt hier anbahnt. Dadurch, dass Jesus zurückgekehrt ist zu dem Vater, wird größtmögliche Fruchtbarkeit in unserem Leben möglich gemacht. Und natürlich geht es bei all dem nicht um unsere eigene Ehre, sondern es geht um die Ehre Gottes in dem Sohn Jesus Christus, der durch unser Leben verherrlicht wird, dadurch, dass er Frucht bringt. Dass Jesus zum Vater geht, macht all den Unterschied aus. Dass er für seine Jünger eintritt vor dem Vater, macht all den Unterschied aus. Dass die Jünger in seinem Namen den Vater bitten können, macht all den Unterschied. Letztendlich ist das Wirken der Jünger eigentlich dann das Wirken Jesu. Denn dass sie Frucht bringen, geht auf sein Konto. Somit ist er es, der in ihrem Wirken verherrlicht wird. Und wenn er so in seinen Jüngern verherrlicht wird, dann wird durch sein Wirken in ihnen und durch sie der Vater wiederum verherrlicht. Sehen wir hier, wie diese anfängliche Beobachtung über Anbetung, wo wir in unserer Verbundenheit zu Jesus Christus leben, radikal anders ist als vieles von dem, was wir im Christsein gewöhnt sind. Wir kommen dann als nächstes zu Punkt Nummer 10. Die Verbundenheit der Jünger zum himmlischen Sohn besteht in dem Gehorsam, der aus Liebe für den Sohn fließt. Wobei die Verbundenheit des Sohnes zu seinen irdischen Jüngern darin besteht, dass er in dem Geist der Wahrheit zu ihnen kommt. Der Vater und der Sohn sind jetzt vereint. Die Jünger sind verlassen. Sie sind wie Waise, die er zurückgelassen hat. Was ersetzt denn jetzt diese Beziehung, die sie hier auf Erden hatten? Von den Jüngern zu Jesus aus ist es ihre Liebe für ihn. Sie gehorchen ihm aufgrund dieser Liebe. Von Jesus zu den Jüngern aus ist diese Beziehung ausgedrückt dadurch, dass er zu ihnen kommt in dem Geist der Wahrheit. Und das lesen wir jetzt in den Versen 15 bis 20. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. In Kapitel 13, Vers 34 bis 35 hat Jesus Anweisungen gegeben, wie sie in der Übergangszeit leben sollen. Nämlich diese Liebe füreinander. Liebt einander, war das Gebot. Aber jetzt kommt er hier auf eine noch andere Liebe zu sprechen. Eine Liebe, die er noch nicht angesprochen hatte in diesem vierten Evangelium. Nämlich die Liebe zu ihm. Ihn zu lieben ist nur natürlich angesichts der Tatsache, wie wir eben in Kapitel 13 noch gelesen haben, dass er sie zuerst geliebt hat. Er hat sie bis zur Vollkommenheit, bis zum bitteren Ende, ja, hat er sie geliebt, haben wir in Kapitel 13 gelesen. Es ist also keine Liebe, die seine Jünger selbst aufbringen müssen, erarbeiten müssen. Es ist eine Reaktion, eine Liebe, in der sie auf die Liebe, die sie in Jesus Christus erfahren haben, reagieren. Es ist eine Liebe zu Jesus, die sehr ähnlich ist wie diese Verse, die wir eben schon in Kapitel 12 gelesen haben. Wo wir gesehen haben, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Es ist, wo wir sagen, ich habe Jesus so lieb, dass ich bereit bin, dass mein Leben nicht mehr meinem Zweck dient, sondern dass derjenige, der mich so über alles geliebt hat, dass mein Leben jetzt zu einem Werkzeug, zu einem Mittel wird, damit seine Herrlichkeit, seine Ehre verbreitet wird. Ich bin bereit, mein Leben zu verlieren, bereit, mein Leben aufzugeben, genau wie Jesus gesagt hatte in Kapitel 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist eine Liebe zu Jesus Christus, wo ich sage, ich bin bereit, dass mein Leben abstirbt und dann viel, viel Frucht bringt, weil es aufgeht in meiner Verbundenheit zu Jesus Christus. Es ist diese Liebe, die von daher logischerweise dann auch Gehorsam mit sich bringt. Wo die Worte, das, was Jesus offenbart hatte in seinem Leben, das wird zu der Messlatte, das wird für meinen Maßstab, das wird für das Ziel, was ich anstrebe mit meinem Leben. Ich liebe den Vater. Das ist die Verbundenheit, mit der ich jetzt zu Jesus Christus lebe. Eine Verbundenheit der Liebe zu ihm. Von Jesus aus, er will uns nicht als Weise zurücklassen, sondern er will zu uns kommen. Aber er wird nicht zu uns physisch kommen. Physisch ist er jetzt in der Gegenwart des Vaters. Aber er kommt zu uns. Und zwar in seinem Geist, dem Geist der Wahrheit. Er wird hier Geist der Wahrheit genannt, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist es, der uns die Wahrheit offenbart hatte. Ja? Wahrheit und Gnade haben wir in Johannes 1, Vers 16 gelesen. Das ist die Herrlichkeit, die Gott, die Jesus Christus offenbart hat. Und es ist jetzt dieser Geist der Wahrheit, dieser Geist, der uns in dieses ewige Leben hineinführt. Es ist der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet für das Leben, was Jesus uns verheißen und versprochen hat. Aber es ist interessant, die Welt hat keine Beziehung zu Jesus. Denn sie steht in Auflehnung gegen Gott. Sie hat Jesus nicht erkannt oder aufgenommen oder lieb oder geglaubt und hat deshalb auch keinen Zugang zu der Wahrheit, die der Geist der Wahrheit vermittelt. Also hier geht jetzt diese Zweiteilung. Jesus geht und damit trennt sich die Welt in zwei Teile. Wir haben die Welt, die Ungläubigen und wir haben die Nachfolger. Und von diesem Heiligen Geist, dieser Art des Dienstes des Heiligen Geistes, kann die Welt nichts wissen. Sie wird nicht in diese Wahrheit geführt. Sie hat nicht dieses Leben, in das der Heilige Geist hineinführt. Sie haben nicht diese Gewissheit der innigen Einigkeit, Einssein mit Jesus Christus. Sie haben keine offenen Augen dafür, dass das Leben wer viel wertvoller wird in dem Moment, wo wir es für Jesus Christus verlieren und unser Leben in Verbundenheit zu Jesus Christus leben. Bevor Jesus jedoch seinen Jüngern diesen Beistand gibt, muss er am Kreuz sterben, währenddessen er sie tatsächlich als Waisen für einige Tage zurücklässt. Dann muss er auferstehen und wird noch einmal kurz bei ihnen sein und sich ihnen zeigen. Und dann wird der auferstandene Jesus gen Himmel fahren und zu seinem Vater zurückkehren, wovon er schon die ganze Zeit in dieser Abschiedsrede gesprochen hat. Obwohl er sie allein zurücklässt, ist es gut für sie. Denn er wird zu diesem Zeitpunkt den anderen Beistand vom Vater erbitten und ihnen schicken, den Heiligen Geist. In diesem Moment ist es sehr viel wertvoller, dass Jesus in der Gegenwart des Vaters ist, wie wir eben gesehen haben, um dort die Bitten vor den Vater zu bringen, um dort sozusagen aus der Entfernung seine Jünger zuzurüsten für eine sehr viel großartigere Fruchtbarkeit, dass sie Frucht bringen für ihn, als sie es geschafft hätten, wenn er noch bei ihnen wäre. Es ist also jetzt hier, dass sie wirklich dazu dienen, Gott zu verherrlichen. Das Potenzial ist jetzt bei Weitem gestiegen dadurch, dass Jesus in der Gegenwart des Vaters ist. Damit fängt jetzt etwas Neues bei ihnen an. Weil er dort in der Gegenwart des Vaters lebt und für sie eintritt, eröffnet sich durch den Beistand des Geistes bei seinen Nachfolgern, die ihn lieben, ein ganz neues Leben. Und er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Seine innige Einigkeit mit dem Vater. Dieses Leben, was er dort jetzt lebt, dieses Auferstehungsleben Jesu, wird zu der Quelle unseres Lebens. Er sagt hier in Vers 19, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Dieses neue Leben, ewige Leben, von dem Jesus schon durch das ganze Buch hindurch gesprochen hat, aber das er jetzt noch näher erklärt und definiert, dieses Leben beruht darauf, dass Jesus in seinem Vater ist und durch den Heiligen Geist die gläubigen Jünger wiederum in Jesus und Jesus in ihnen ist. Es ist der Heilige Geist, der uns diesen Weg öffnet, wirklich in dieser Liebe zum Vater zu leben. Es ist durch den Heiligen Geist, dass wir erkennen, dass Jesus in seinem Vater ist und was das für uns mit sich bringt. Es ist durch den Heiligen Geist, dass wir Anteil haben überhaupt an Jesus Christus in seinem verherrlichten Stande, den er dort im Himmel hat. Es ist durch den Heiligen Geist, dass wir den Beistand Jesu erkennen und erfahren, was es heißt, dass er in uns lebt und wir in ihm. Es ist also in der Hinsicht, dass der Sohn der Weg zum Vater ist. Er ist nicht nur der Weg zum Vater für alle Ewigkeit in diese Städte, die wir bereitet haben, sondern er ist jetzt schon der Weg zum Vater, dass wir vereint mit dem Vater hier auf Erden leben. Ich habe jetzt noch drei Punkte und damit kommen wir dann auch zum Abschluss und können dann wirklich das alles gut zusammenschnüren. Wie sieht das in unserem tagtäglichen Leben aus? Kommen wir zu Punkt Nummer 11. Die Verbundenheit der Jünger mit dem Vater und dem Sohn besteht aus der gegenseitigen Liebe. Wir haben eben gesehen, dass der Sohn, dass die Jünger den Sohn lieben sollen und ihm gehorchen sollen und er dann im Heiligen Geist Wohnung in ihnen machen wird. Aber jetzt sehen wir, worin das mündet. Nämlich darin, in einer gegenseitigen Liebe. Und das ist letztendlich das ewige Leben, dass wir in dieser Liebe leben. Da lesen wir jetzt hier in Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also Wiederholung von dem, was wir eben schon gelesen haben. Wer mich aber liebt, der wird jetzt von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren in dem Heiligen Geist. Da spricht jetzt Judas zu ihm, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Die Jünger, diese Realität, von der Jesus hier spricht, ist ihnen weit entfernt. Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das er hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Gottes Liebe, die eng verbunden ist mit der Liebe des Sohnes, geht dieser Liebe der Nachfolger Jesu für Jesus voraus. Jesus hat uns also zuerst geliebt. Und wir reagieren darauf in einer Liebe für ihn. Und jetzt, wo wir ihn lieben, liebt er uns zurück. Wir sehen also, der Mensch geht auf in unserem neuen Leben, in unserem ewigen Leben. Wir gehen auf in der Liebe Gottes. Wir wachsen mehr und mehr hinein. Uns gehen die Augen mehr und mehr auf, wie sehr Gott uns liebt. Wie wir gleich sehen werden, es ist mit der Liebe, mit der Gott der Vater den Sohn geliebt hat, weil wir verbunden sind mit dem Sohn, dass Gott uns mit dieser Liebe jetzt wiederum liebt. Das ist ein Dreieck, ein Wirrwarr von Liebe, sage ich mal. Und was ist das für eine Auswirkung in unserem Leben? Eins der erstaunlichsten Bücher, was ich gelesen habe, geht leider nur auf Englisch, ist Henry Scougal's The Life of God in the Soul of Man. Das Leben Gottes in der Seele des Menschen. George Whitefield selbst sagt, das ist eins der bedeutendsten Bücher, was er jemals gelesen hat. Und allein der Buchtitel schon, dass das christliche Leben beschrieben wird als Gottes Wohnen in der Seele des Menschen. Und das ist genau das, was Jesus hier seinen Jüngern beschreibt. Wir geben unser Leben auf in der Liebe für Jesus. Wir leben in dem Gehorsam und wir werden zu der Wohnstätte Gottes. Wir sehen also, dass im Gegensatz zu dieser ewigen Stätte, die der Vater für uns in alle Ewigkeit bereitet, sind wir jetzt schon zu einer Stätte geworden, wo Gott in uns wohnt. Aber Judas macht erst noch mal einen Einspruch hier. Er denkt immer noch über das messianische Königreich. Er denkt immer noch, wie ist es möglich, ja, dass Jesus hier irgendwo auf einem Thron sitzt und niemand ihn sieht als nur seine Jünger. Es ist doch offensichtlich, dass wenn Jesus erstmal hier kommt und auf Erden regieren wird als König, dass alle ihn sehen werden. Die ganze Welt wird ihn sehen, sonst wäre er kein König über diese Welt. Judas denkt immer noch in den falschen Begriffen. Er denkt immer noch in falscher Hinsicht hier. Ja? In dieser Zwischenzeit, bis Jesus wirklich dieses Reich hier auf Erden aufbauen wird, wird es ein geistliches Reich geben, wo Jesus und der Vater nur sichtbar sind für diejenigen, die den Heiligen Geist haben. Und so kommen wir zu Nummer 12 und dann zu Nummer 13 und sind dann auch schon fast fertig. Nummer 12. Der Heilige Geist trägt zu der Liebe und dem Gehorsam den Jünger bei, indem er ihnen die Worte und Gebote Jesu lehrt und sie daran erinnert. Was ist jetzt notwendig, damit wirklich diese innigste Gemeinschaft des Menschen mit Gott stattfinden kann? Damit wirklich der Mensch zu der Wohnstätte Gottes wird? Den Menschen müssen die Augen geöffnet werden, dass er wirklich versteht, was war denn diese Mission Jesu Christi, sein Lebensauftrag, der jetzt in uns weitergelebt wird, wo wir Frucht bringen durch ihn. Was ist denn diese innige Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn? All das hatte Jesus durch sein ganzes Leben hindurch, durch diese ganzen Zeichen und auch Diskurse erklärt. Aber dafür, den Menschen jetzt die Augen zu öffnen, dazu brauchen sie den Heiligen Geist. Und da heißt es jetzt hier in Vers 25 und 26, das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Um der Lehre und dem Geboten Jesu Gefolge zu leisten, müssen den Jüngern zuerst einmal die Augen geöffnet werden. So kommt der Heilige Geist im Namen Jesu als Beauftragter Jesu, um die Jünger zu lehren und zu erinnern, was Jesus sie gelehrt hatte. Vieles von dem, was hier die Jünger gehört hatten zu der Lebzeit Jesu, würden sie erst im Nachhinein, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt verstehen, nachdem sie den Heiligen Geist erhalten haben. Und natürlich für uns heute haben wir eine zusätzliche Hilfe. Ja, die Jünger, zu denen Jesus hier spricht, haben jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes diese Wahrheiten auch aufgeschrieben. Paulus hat sie weiter ausgeführt. Wir haben also jetzt heute das Wort Gottes, die Bibel, die auch durch den Heiligen Geist uns eröffnet wird und uns so sozusagen auf dieses Leben in Christus hinweist. Und so kommen wir jetzt zu dem abschließenden Punkt Nummer 13. Die Verbundenheit des Vaters mit dem Sohn ist eine Quelle des Friedens, der Freude und des Glaubens für die Jünger. Ja, es wird also jetzt dass der Vater verbunden ist mit dem Sohn und dass sie verbunden sind mit dem Sohn durch den Heiligen Geist, wird jetzt zu ihrem Shalom, ihrem Frieden, ihrer Freude und ihrem Glauben. Da lesen wir jetzt in Vers 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Er sagt also hier, Frieden gebe ich euch. Shalom. Diesen Frieden, den wir auch erwarten würden für das messianische Königreich Jesu Christi. Diesen Frieden, den sie dort erwarten, den wird Jesus ihnen jetzt schon geben. Und wie ist es anders zu erwarten, wenn wir uns bewusst sind, dass derjenige, der sich so innigst vereint hat mit unserem Leben, der gesagt hat, ich will meine Ehre abhängig machen von euch und von eurem Wirken in meiner Mission. Wenn der zum Vater gegangen ist, was kann das anderes mit sich bringen als Frieden für uns? Dann heißt es weiter, ihr habt gehört, dass ich gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Sie freuen sich für Jesus, dass er dort diese innigste Gemeinschaft mit seinem Vater genießt. Und so wird es zu einer Freude für sie, eine Quelle des Freudes, der Zufriedenheit. Ja, sie müssen auf ihn verzichten, aber es bringt viel Segen mit sich. Vers 29, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Die Tatsache, dass Jesus dieses Leben ihnen schon so aufgezeichnet hat, bevor er überhaupt gegangen ist, wird Glauben in ihnen erwecken. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, Vers 30, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Und somit schließt dieser erste Teil seiner Abschiedsrede. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Und das ist ja eigentlich das letztendlich, womit er seine Jünger hinter sich lässt. Er sendet sie in die Welt, dass sie jetzt ihn lieben und somit auch den Vater lieben, ihm gehorchen, seine Werke tun und dass damit Gott groß gemacht wird in dieser Welt. Genauso wie Jesus in diese Welt gekommen ist, um Gott den Vater zu offenbaren, so hat er uns jetzt in diese Welt gesandt, dass auch durch uns Gott in seiner Größe offenbart wird. Und so wollen wir zurückkommen zu den ursprünglichen Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Wie wirkt sich die Dreieinigkeit auf unser tägliches Leben aus? Ich glaube, wir haben heute Abend gesehen, dass in dem, was Jesus hier beschreibt, eigentlich das geistliche Leben, das ewige Leben, innigst verbunden ist mit der Tatsache, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Dass Gott ein Beziehungsgott ist. Dass Gott ein Gott ist, der in Gemeinschaft existiert und dass er auch uns geschaffen hat als Wesen, die in Gemeinschaft existieren. Durch die Gemeinschaft mit Gott nimmt unser Leben ganz neue Horizonte auf. Durch unsere Gemeinschaft mit Gott entwickelt sich eine ganz neue Gemeinschaft zu Menschen um uns herum. Koinonia ist der Begriff hier. Wir haben also gesehen, dass sich in Jesus Christus eine wunderbare Realität auftut. In dieser Realität zu leben, das ist wahres Leben. Aber die Frage, die wir jetzt am Ende uns stellen, ist, wie habe ich Zugang zu diesem Leben? Natürlich, durch den Heiligen Geist. Aber Jesus ruft uns auch auf, in diesem Text zu glauben. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Weg in dieses ewige Leben, in dieses tagtägliche neue Leben und das Leben im Überfluss, der Schlüssel dazu ist der Glaube. Der Glaube an Gott und der Glaube an Jesus. In Vers 11, Kapitel 14, Vers 11, sagt er, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Es ist der Glaube an der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der Glaube an die Beziehung zwischen Sohn und uns, der Glaube an die Beziehung zwischen uns und uns, der Glaube an die Beziehung zwischen uns und dem Vater und dem Vater und uns. Ein Wirrwarr von Beziehungen, von Koinonia, was geprägt ist von Liebe. Und so schließe ich jetzt einfach mal ab mit 13 Fragen. Ich dachte, wenn ich 13 Punkte habe, dann kann ich auch ganz kurz mit 13 Fragen abschließen. Ja, und wir wollen wirklich einfach mal uns diese Fragen vor Augen führen. Woran glaube ich? Glaube ich, dass Gott mich in Jesus Christus liebt? Wie würde das mein Leben verändern, wenn ich merke, wenn ich registriere, wenn meine Augen für diese Tatsache geöffnet werden, dass Gott mich in Jesus Christus geliebt hat? Was für eine Liebe, darum geht es ja hier. Deshalb ist Jesus zurückgekehrt in die Gegenwart Gottes, aufgrund der Liebe, die der Vater für den Sohn hatte. Und jetzt haben wir hier heute Abend gelesen, dass mit dieser Liebe Gott, weil er seinen Sohn liebt, auch uns liebt, weil wir verbunden sind mit seinem Sohn. Glaube ich das? Glaube ich das? Wie würde der Zug der Welt ertrinken in dieser Liebe? Ersaufen, sage ich mal, in dieser Liebe. Wenn wirklich das der Motor, das ist, was unser Leben anstrebt. Frage Nummer 2. Glaube ich, dass Jesus Christus der Weg zum Vater ist und vor dem Vater meine Gerechtigkeit, mein Wert, meine Annahme, meine Ehre ist? Ich sehe mich verbunden mit Jesus Christus und ich frage mich, ich lebe in dieser Realität. Gott ist absolut zufrieden mit mir, wenn ich in der Liebe zum Sohn und im Gehorsam zum Sohn lebe. Was für einen Wert. Gott betrachtet mich in Jesus Christus. Wie wertvoll ist Jesus Christus für Gott den Vater? Und ich bin mit Jesus Christus verbunden. Mein Leben ist vereint mit ihm. Was für ein Wert kommt mir zu? Was für eine Annahme, was für eine Ehre ich erhalte, dadurch, dass ich glaube und mich sehe in dem Einssein mit Jesus Christus. Mit diesem Gebet versuche ich jeden Tag anzufangen. Herr, hilf mir an diesem Tag zu sehen, dass meine Ehre, meine Gerechtigkeit, das, was ich versuche unter Beweis zu stellen, meine Annahme, es ist alles, was ich schon in Jesus Christus habe. Frage Nummer 3. Glaube ich, dass Jesus Christus, dass Jesu Christi Ehre meine Ehre ist und meine Ehre Christi Ehre ist? Genauso wie die Ehre des Sohnes die Ehre des Vaters ist. Was für eine Ehre hat Jesus Christus? Und ich bin mit ihm vereint. Welch eine Ehre. In meinem Leben, es soll sich ja gar nicht mehr darum drehen, dass Menschen mich sehen, sondern diese himmlische Mission, die mir gegeben worden ist, die fortgesetzt werden soll in meinem Leben, dass Jesus die Ehre bekommt. Das ist es, wonach ich strebe. Frage Nummer 4. Glaube ich, dass in Jesus Christus zu sein, in Verbindung zu ihm zu stehen, Leben und Leben im Überfluss mit sich bringt? Glaube ich daran und sage, was könnte mir Größeres geschehen, als dass ich mein Leben aufgebe und Jesus Christus mein Leben übernimmt, dass ich mein eigenes Leben hasse, so wie Bruder Nesfugus vorhin erklärt hat, auf das Jesu Leben jetzt durch mein Leben gelebt wird? Glaube ich das, dass dahinter ein Leben im Überfluss steht, wie er im Kapitel 10 uns verheißen hat? Frage Nummer 5. Liebe ich und schätze ich Jesus Christus zu dem Grade, dass ich will, dass mein Leben sein Leben sei? Auch das ist Glaube, ja? Wenn ich sage, ich will, dass mein Leben Jesu Leben ist, dass sein Leben mein Leben ist. Frage Nummer 6. Liebe und schätze ich Jesus Christus so sehr, dass ich bereit bin, mein eigenes Leben aufzugeben, wie ich eben schon gesagt hatte. Frage Nummer 7. Glaube ich, dass Jesus Christus seine irdische Mission in seiner Gemeinde und in mir als Teil seiner Gemeinde weiterleben will? Registriere ich das? Glaube ich wirklich daran, wenn ich Sonntag mich versammle mit Geschwistern in der Gemeinde, dass ich sage, hier soll eine Koinonie, eine Gemeinschaft stattfinden, die kein anderes Ziel hat, als die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn zu wiederzuspiegeln. Und wie kann ich anders, wenn ich jemand anderen begegne, der genau in dieser selben Beziehung zu Jesus Christus steht, wie kann ich den hassen? Wie kann ich jemanden nicht lieben, der doch dieselbe Liebe von Gott dem Vater empfangen hat wie ich? 1. Johannes, der 1. Johannesbrief entwickelt diesen Gedanken weiter. Frage Nummer 8. Glaube ich, dass Gott verherrlicht wird, wenn die Liebe in der Gemeinde die Liebe zwischen den Personen der Dreieinigkeit widerspiegelt? Glaube ich wirklich daran, dass hier die Gemeinde, die Koinonia, die Gemeinschaft zwischen den Geschwistern vor der Welt die Liebe Gottes widerspiegeln kann und somit Gott verherrlicht? Frage Nummer 9. Glaube ich, dass Gott mich gebrauchen will, sich selbst durch meine Werke, mein Leben zu verherrlichen, weil ich im Gehorsam zu Jesus Christus lebe? Sehen wir den Wert, die Bedeutung Was für eine Vision für unser Leben, ja? Leben mit Vision. Hier haben wir ein Leben mit Vision, ja? Wenn ich mal ganz ehrlich sagen darf. Dass unser Leben dazu dient, dass Gott, diesem Gott, dieser Welt, Ehre gebracht wird. Dass er das gebrauchen will, genauso wie er Jesus in diese Welt gesandt hatte, so sind wir jetzt gesandt. Glauben wir das? Frage Nummer 10. Glaube ich, dass wenn ich Jesus bitte, dass ich für ihn wirken kann, dass er dann für mich vor dem Vater eintritt? Er bittet und er betet für mich. Glaube ich das? Ja? Dass ich, wenn ich sage, Herr, lass mein Leben für dich zählen. Herr, lass mein Leben dazu dienen, dass du verherrlicht wirst. Meinen Sie nicht, dass Gott dieses Gebet des Sohnes beantworten wird? Frage Nummer 11. Glaube ich, dass durch mein Leben Gott in seiner Dreieinigkeit große Ehre und Verherrlichung zukommt? Dass durch mein Leben sozusagen die Beziehung der Dreieinigkeit hier auf Erden offenbar wird. Und natürlich, grundlegende Frage Nummer 12. Kenne ich Gott? Bin ich vertraut mit Gott? Wer den Sohn kennt, kennt den Vater. Wie viel Zeit verbringe ich damit, wirklich mir Gedanken zu machen, wer ist dieser Gott, mit dem ich durch Jesus Christus vereint bin? Mit dem, der, zu dem Jesus Christus der Weg ist? Kenne ich wirklich den Vater? Frage Nummer 13. Wenn es die Worte Jesu sind, in die der Heilige Geist mich hineinführt, um im Glauben und der Liebe in meiner Beziehung zu Jesus Christus fest verankert zu stehen, was tue ich dann, um diese Worte zu haben? Ich sage mal, haben uns versammelt hier zu den Bibeltagen. Wir wollen uns beschäftigen mit dem Wort Gottes und das ist ein guter Anfang. Wir müssen in diesem Wort beharren, denn dieses Wort ist der Zugang zu den Geboten Jesu. Dass wir denen gehorchen und dann dieses ewige Leben leben. Ich glaube nicht, dass unbedingt durch diese 1-2 Stunden, die wir jetzt hier verbracht haben, wir alle Fragen beantwortet haben darüber, was das ewige Leben eigentlich ist. Die Frage an jeden von uns, lebe ich? Ist mir diese Thematik bekannt? Habe ich jemals begriffen, dass das Leben, was Gott für mich in Jesus Christus bereitet ist, hat ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, mit der Gemeinschaft mit Gott, dem Sohn, Gott, dem Vater, Gott, dem Heiligen Geist ist. Und so hoffe ich, dass ja dieser Vortrag wenigstens ein Startschuss ist, dass wir uns weiter damit beschäftigen. Was ist das christliche Leben? Es ist Gottes Leben in der Seele des Menschen. Wir wollen gemeinsam beten und zum Abschluss kommen. Himmlischer Vater, wir haben heute Abend einen Spalt, einen kleinen Lichtspalt des Himmels gesehen. Herr, Jesus erklärt seinen Jüngern hier, was das ewige Leben ist. Vater Himmel, wir sind so irdisch. Ich bitte dich doch, dass du unsere Augen öffnest für dieses Leben, was wir in himmlischen Plätzen haben, in unserer Verbundenheit mit Jesus Christus. Herr, was für eine Liebe, was für eine Liebesbeziehung, dass du uns mit der Liebe Jesu Christi lieben solltest. O Herr, schenke uns den Glauben, dass wir bereit sind, unser Leben aufzugeben, auf das nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns lebt. Vater Himmel, schenke uns den Glauben, dieses Leben, zu dem du uns berufen hast, es zu leben. Würdig ist Jesus Christus, dass sein Leben weitergehen sollte in unserem Leben. Herr, und so bitten wir dich heute Abend, verherrle dich selbst in unserem Leben und zeige uns den Weg in diese Verherrlichung hinein. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.